zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Akademiegespräch am Mittag. Heute geht es um Geld und um Macht und um Strukturen. Denn unsere Kirche, unsere Bistümer stehen vor großen finanziellen Engpässen und sie sehen sich gezwungen, darauf mit drastischen Einschnitten zu reagieren. Intern und natürlich auch öffentlich wird heiß diskutiert, wo soll, wo kann, wie viel gespart werden, was sind die sogenannten Kernaufgaben, auf die wir uns konzentrieren können und was darf dann einer solchen Konzentration auf das Wesentliche zum Opfer fallen. Wir stehen da mitten in einem veritablen Verteilungskampf. Denn hinter jedem dieser Bereiche des kirchlichen Lebens stehen ja Ideale, steht eine Geschichte, steht auch Sinn. Die ganzen Dinge sind ja nicht ohne Grund entstanden und sind neben der jeweiligen Zielgruppe immer auch hochengagierte Ehrenamtliche betroffen oder hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Existenz darauf aufgebaut haben, die ihr ganzes Berufsleben in den Dienst des kirchlichen Auftrags stellen. Neben den einzelnen Sachfragen geht es dabei also immer auch um methodische Überfragen. Nach welchen Kriterien wird denn überhaupt entschieden? In welchen Strukturen wird entschieden? Und wer entscheidet am Ende, wenn es darauf ankommt, wenn es spitz auf Knopf steht, in harschen Konflikten? Das heißt, gleichzeitig mit den Spardebatten führen wir ja intensive Debatten über Synodalität, über Macht- und Entscheidungsstrukturen, die zu unserer Botschaft passen, bestenfalls. Ja, und das macht es genauso spannend, denn da sind die innersten Werte der Kirche gefragt und im Blick zu behalten, gleichzeitig aber auch ihre unternehmerischen Ressourcen, ganz pragmatisch und banal. Für diese Debatte habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, die eine berufliche Perspektive aus der Wirtschaft verbinden mit Engagement und Herzblut für die Zukunft unserer Kirche. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide Zeit haben. Ich begrüße Herrn Dr. Thomas von Mitschke-Kolande. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmensberater, aber nicht irgendein Unternehmensberater, sondern er war lange Zeit der Chef von McKinsey München und er hat mehrere katholische Diözesen beraten, auch die Deutsche Bischofskonferenz. Und gleichzeitig ist er engagiertes Mitglied der katholischen Kirche und auch seiner Pfarrgemeinde. Und diese Kombination führte 2012 zur Publikation eines Buches mit dem Titel, der gar nicht von ihm stammt, hat er mir gesagt, schafft sich die katholische Kirche ab, Verlagsentscheidung. Aber die schonungslose Analyse dieses Buches hat damals für einiges Aufsehen gesorgt und ihm dann auch einen Sitz im Zentralkomitee der deutschen Katholiken beschert. Herzlich willkommen, Herr von Mitschke-Kolande.
Ja, sehr schön, dass ich da bin und da sein
Aus
kann.
Aus Ihrem Buch spricht eine wirklich große Leidenschaft. Jetzt ist es ja in dem Jahrzehnt, seit das Buch erschienen ist, allgemein bei uns so, dass unter den Kirchenmitgliedern eine gewisse Ermüdung festzustellen ist. Viele, die früher noch für ihre Kirche brannten und vielleicht gerade deshalb auch an ihr litten, haben sich seitdem so ein bisschen zurückgezogen. Vielleicht auch, weil einfach seit 50 Jahren es sowieso kaum noch Fortschritte gibt. Ich frage Sie mal ganz persönlich, wie sehr brennen Sie heute noch für Ihre Vision von Kirche? Oder ist es auch Ihnen vielleicht schon ein bisschen egaler geworden?
Also ich muss ganz ehrlich zugeben, auch mein Elan ist sozusagen nicht mehr so stark, wie er vor 15 Jahren gewesen ist. Das hängt auch durchaus auch damit zusammen, dass man sozusagen die Resonanz zwar sehr groß war, aber auch durchaus positiv, aber Veränderungen einfach auf sich haben warten lassen. Und genau genommen eigentlich nicht allzu viel passiert ist.
Das heißt, Sie spiegeln diesen allgemeinen Trend so ein bisschen auch für sich selber wieder. Da nochmal angedockt, wenn Sie auf die nachfolgenden Generationen schauen, jetzt ganz konkret bei sich, Ihre eigenen Kinder oder Enkel, und schauen auf Ihre eigenen liebgewonnenen Frömmigkeitsformen, wie Sie Ihr katholisch sein leben. Trägt sich das fort in die nächste oder übernächste Generation, wenn Sie Ihren Stil katholisch zu sein vergleichen mit dem der nächsten Generation? Hat sich das dann bis zur Unkenntlichkeit gewandelt oder gibt es da noch Linien, die Sie über die Generationen hinweg auch verbinden und eine gemeinsame Identität stiften?
Also man muss sozusagen als sozusagen Großeltern, ich habe 5 Enkel, darunter sozusagen 2 jüdische Enkel, man muss schon sehr dahinterher sein und sozusagen die nächste Generation eigentlich damit sozusagen mit einbinden, sozusagen auch in letztendlich kirchliche Situationen in den Glauben. Und wenn ich sozusagen an mich selber denke, bin ich sehr stark eigentlich geprägt worden in meiner christlichen Sozialisierung durch meine protestantische Großmutter mit bester protestantischer Hausfrömmigkeit. Also insofern ist gerade auch hier die Großelterngeneration ist hier gefordert, dass sie versucht, Glut weiterzugeben und nicht nur Asche, wobei es nicht einfach ist.
Damit grüße ich meinen zweiten heutigen Gast. Christian Gärtner ist von Beruf Marktforscher. Er arbeitet bei der Gesellschaft für Konsumforschung, einem der Pioniere der Marktforschung in Deutschland, inzwischen Teil der Firma Nielsen IQ. Von der akademischen Qualifikation her ist er Volkswirt mit einem Masterabschluss, den er in Detroit erworben hat. Ich kenne ihn aus der Arbeit im Landeskomitee der Katholiken in Bayern. Das ist quasi das bayerische ZDK, in dem ich die Erwachsenenbildung vertrete und er seit langem schon den Diözesanrat von Eichstätt. Christian Gärtner ist seit April diesen Jahres der neue Vorsitzende unseres Landeskomitees und damit der oberste Repräsentant der katholischen Laien und Laien in Bayern. Ich sage in dem Kontext immer gerne, er repräsentiert nicht die ganze Kirche, sondern lediglich jene 99%, die kein Weiheamt innehaben. Lieber Christian, schön, dass du dir heute Mittag freinimmst für dein Ehrenamt.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Grüß Gott miteinander.
Ich wollte dich vorab fragen, kannst du eigentlich deine beruflichen Erfahrungen auch für die Analyse der kirchlichen Lage nutzen? Du befasst dich ja im Grunde in der Marktforschung mit der gleichen Bevölkerung, mit der gleichen Gesellschaft, mit dem gleichen Markt, auf dem sich die Kirche mit ihren Angeboten behaupten muss. Lässt sich das irgendwie übertragen und fruchtbar machen oder sind dann die Zahlen, mit denen du dich da jeden Tag abkämpfst, doch ein bisschen zu abstrakt für so einen direkten Bezug?
Ich sage mal so, in der täglichen Arbeit arbeiten wir jetzt bei uns im Unternehmen nicht für kirchliche Auftraggeber. Aber natürlich, ich würde einfach mal sagen, die Methoden der Markt- und Sozialforschung sind ja durchaus auch hilfreich im Blick auf die Kirche. Es gibt da eine ganze Reihe von interessanten Untersuchungen. Und ja, ich würde schon sagen, dass meine berufliche Prägung, meine Ausbildung mir auch hilft, immer wieder einen anderen Blick auf kirchliche Verhältnisse zu werfen, als jemand, der so aus der eher theologischen Ecke kommt im weitesten Sinn.
Du hast mir erzählt, dass du das Buch von Herrn Mitschke-Kolande damals gelesen hast, als es neu rausgekommen ist.
Mit großem Gewinn,
Hast
ja.
du damals zu denen gehört, die gesagt haben, endlich schaut sich das mal ein Unternehmensberater an? Oder warst du eher im großen Lager der Skeptiker, die sich gefragt haben, ob da die Brille von McKinsey der Kirche wirklich helfen kann?
Also ich halte jetzt losgelöst von dem konkreten Unternehmen McKinsey oder Unternehmensberatung eine Brille, die auch mal mit wirtschaftlichem Sachverstand oder mit einem unternehmerischen Sachverstand auf Kirche schaut, schon für wichtig. Also ich fand das Buch sehr gut und ich habe es jetzt in Vorbereitung hier mir auch nochmal angeschaut. Da hat sich so viel nicht überholt, würde ich sagen. Natürlich sind wir heute in einer ganz anderen Situation und eher dringender, dass wir sozusagen auch ein bisschen mit wirtschaftlichem, unternehmerischem Sachverstand auf die Kirche schauen, damit das, worum es uns eigentlich geht, dass diese frohe Botschaft für die Kirche ja steht als, oder stehen sollte als Institution, nicht sozusagen in den Problemen des Alltags mit zunehmendem Spardruck dann irgendwo auch noch verloren geht. Neben all den anderen Problemen, ich sage nur Missbrauchsskandal, die wir sowieso schon innerkirchlich sozusagen laufend an der Backe haben.
Damit ist schon die Überleitung geschaffen. Wenn ich jetzt Sie, Herr Mitschke-Kolande, nochmal frage, wenn Sie zurückschauen auf diese Zeit, vor 15 Jahren haben Sie angefangen, das Buch zu schreiben, wahrscheinlich viele Ihrer damaligen Kritikpunkte, gerade auch so an dieser etwas gutsherrlichen Haltung der Kirchenleitung, Realitätsverweigerung, mangelnde Diskursbereitschaft, vieles davon klingt nach 12 Jahren und einem kompletten synodalen Weg später, fast ein bisschen wie aus einer anderen Zeit. Das liegt vielleicht vor allem daran, dass sich der Stil und die Atmosphäre in der Kirche doch auch durch das Pontifikat von Papst Franziskus grundlegend gewandelt haben. Sie haben am Ende Ihres Buches, man kann fast sagen, dieses Pontifikat kommen sehen. Da haben Sie Ihre Hoffnung geäußert, ich zitiere, dass der Heilige Geist uns überraschend wieder einen liebenswürdigen Revolutionär auf dem Thron Petri beschert, wie Johannes der 23. einer war. Kaum war Ihr Buch erschienen, kam es dann auch so. Haben sich denn die Hoffnungen, die Sie auf einen solchen Papst gesetzt haben, jetzt gerade im Rückblick auf die Veränderungen, die Sie für notwendig halten, erfüllt? Im Rückschau auf die Zeit, seit das Buch erschienen ist.
Ja, gut. Also es haben sich einige Dinge verändert, und das vor allem, Herr Gärtner, was Sie angesprochen haben. Es hat sich ganz entscheidend verändert. eine andere Form, wie man miteinander umgeht. Dass man eben sozusagen Bischöfe und Laien sich auf Augenhöhe begegnen. Dass angstfrei über alle möglichen Themen diskutiert werden kann. Also das war vor 10, 15 Jahren, war das nicht möglich. Also dass man auch sozusagen offen und auch Bischöfe offen Kritik an Rom oder Aussagen von Rom, Dekrete von Rom öffentlich in Frage stellen können und hinterfragen können. Das ist heute möglich und das war früher nicht möglich. Also ich bin selber eben gerade sozusagen in meinem eigenen Umfeld konfrontiert worden, so mit der These, also man kritisiert nicht Rom und den Papst. Und das hat sich also wirklich dramatisch verändert und das gibt Hoffnung. Mhm. Was nachgelassen hat, ist, ich würde mal sagen, dass vor 15 Jahren doch sehr viel mehr Unruhe da war, Drang da war, Engagement da war, durchaus auch bis zu loyalen Ungehorsam. Das ist weniger geworden. Also da ist sozusagen, da haben zu viele resigniert und wir haben ja nicht nur große Aussetzzahlen, sondern noch schlimmer eigentlich ist die ganz, ganz große Zahl von Engagierten, die in die innere Emigration gegangen sind.
Wenn wir jetzt auf beides gleichzeitig schauen, auf die positiven Veränderungen in der Umgangskultur, sage ich mal, aber gleichzeitig auf die Themenfelder, wo Sie damals Defizite diagnostiziert haben, ich sage nochmal Vertrauensverlust, Innovationsfeindlichkeit, Realitätsverweigerung, mangelnde Diskussionskultur. Wie würden Sie unterm Strich sagen, hat die Kirche ihre eigenen Hausaufgaben gemacht? Also sie ist ja in manchen Fragen auch abhängig vom äußeren Umfeld, aber da, wo sie selber das Heft in der Hand hat, welche Schulnote würden Sie dafür geben?
Also die Schulnote.
Wie gut hat die Kirche ihre Hausaufgaben gemacht in den letzten 12 Jahren?
4 bis 5.
Ui.
Nein,
das lasse ich jetzt wirklich. Mal so. Nein,
wenn man sich mal ansieht, gut, es sind Fortschritte gemacht worden. Also wenn man das Thema Finanzen angeht, ist sehr viel professioneller, wird mit Geld umgegangen, geplant, ist Transparenz da. Kirchliche Haushalte werden veröffentlicht jährlich mit Bilanzen, Abschlussberichten und so weiter in Hochglanzbroschüren. Gut, seinerzeit hat Kardinal Marx noch geätzt, also eine Kirche ist kein Unternehmen und braucht nicht veröffentlichen. Also da sind Fortschritte gemacht worden. Auf dem ganzen Thema Kommunikation ist Kirche wirklich professionell geworden im Internetauftritt, in den neuen Medien. Also da sind wirklich für kirchliche Verhältnisse Quantensprünge gemacht worden und hat sozusagen Anschluss an die Zeit gefunden. Das Thema, dass man diskutiert, wie man miteinander umgeht, dass man Dinge vorantreiben will, gut, da ist auch wirklich fundamental etwas passiert. Wenn man sich aber nur mal die konkreten Ergebnisse ansieht, sind wir eigentlich nicht viel weitergekommen. Also nehmen wir mal das Thema Rolle der Frau. Also ja, wir haben in der Zwischenzeit zum Glück auch in vielen Positionen, bis hin in Rom, sozusagen Frauen in leitenden Positionen. Aber was nun das Diakonat und so weiter anbelangt, bei Frauen kein Schritt weiter, selbst bei der Weltsynode versucht man das irgendwo noch auszuklammern und Kommission tagen seit, wird wieder eine neue Kommission eingesetzt. Nehmen wir das Thema, wo sich was verändert hat, ist die Sichtweise auf sozusagen Sexualität, der Umgang mit sozusagen homosexuellen bzw. gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Hier hat die deutsche Kirche einen großen Sprung gemacht. Aber wie wir leider vor kurzem gehört haben, hat hier auch sozusagen Papst Leo schon mal die ersten Stoppschilder wieder aufgestellt. Oder nehmen Sie das Thema, ja, man ist in der Ökumene weitergekommen. Vor allem darf man nicht aus dem Augen verlieren, dass hier sozusagen auf Gemeindeebene man sehr viel weiter ist, als man sozusagen offiziell ist. Aber gegenseitige Gastfreundschaft und so, gerade was katholischer Seite anbelangt, sind wir auch keinen Schritt weitergekommen. Insofern ist eigentlich, wenn ich mal inhaltlich sehe, ja, vor 50 Jahren hat die Würzburger Synode geendet. Ja. So. Da haben auch Bischöfe und Laien auf Augenhöhe diskutiert und abgestimmt und so weiter und so weiter. So, was hat sich geändert?
Ja, da kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu. Christian, du hast im Grunde diese ganze Phase auch sehr engagiert, also ehrenamtlich engagiert in diversen Gremien mitverfolgt. Wie erlebst du diese Veränderungen der letzten 10, 15 Jahre als Fortschritt oder als Stagnation?
Also ich würde schon sagen, da ist ein Fortschritt drin. Etwas, was Thomas von Mitschke-Kolander angesprochen hat. Ich habe mich in Vorbereitung auf diesen Termin auch mal die Mühe gemacht, zumindest bei allen bayerischen Bistümern auf der Homepage die Finanzberichte, die aktuellsten anzuschauen. Das hätte es damals noch nicht gegeben oder hat es schlicht und einfach nicht gegeben. Da ist auch noch Luft nach oben. Also die Vergleichbarkeit ist, naja, das sage ich jetzt mal. Aber okay, zumindest.
Auch gar nicht gewollt.
Ja, ja, das ist ein anderes Thema. Auch wenn man dann auf so eine Homepage geht und man sieht, um einen vollständigen Überblick zu haben, müsste man so 20 Finanzberichte durchlesen, weil alle möglichen Unterkörperschaften und Untergesellschaften da sind, die dann auch, wo man sich fragt, okay, welche finanziellen Schätze will man da über solche Strukturen verbergen. Nichtsdestotrotz, da hat sich was getan und ich würde auch der Einschätzung zustimmen. Im synodalen Weg hat sich im Verhältnis sozusagen des innerkirchlichen Diskurses in Deutschland sehr, sehr viel bewegt. Und ich denke, so was ich aus Rom wahrnehme von Leuten, die bei der Weltsynode waren, durchaus auch auf Weltebene in diesem synodalen Prozess. Also man redet wirklich auf Augenhöhe miteinander. Das ist ein großer Fortschritt, den will ich auch nicht kleinreden. Leider, auch da der Wermutstropfen, trifft natürlich auch in Deutschland nicht für 27 von 27 Bischöfen zu. Also wir wissen ja, dass sich vier, also einer ist jetzt zurückgetreten, mein eigener Bischof in Eichstätt, aber immer noch dem weiteren Prozess hier in Deutschland schon seit Jahren verweigern und auch, und das ist, finde ich, dann nochmal interessanter, das sogar dadurch auszubremsen versucht haben, dass sie schlicht und einfach da das Geld nicht zur Verfügung stellen wollten.
Christian, eines deiner zentralen Anliegen ist die Mitbestimmung. Das war auch der zentrale Satz in der Pressemeldung, als du zum Vorsitzenden gewählt wurdest. Ich frage mal ganz blöd, warum ist dir das so wichtig, gerade jetzt, wo die harten und unangenehmen Entscheidungen zu treffen sind, also wo man Verantwortung für Rückbau, für Zerschlagung, fürs Schrumpfen übernehmen muss? Da könnte man ja auch umgekehrt sagen, wir Laien durften also bei dem Weg in diese Misere nicht mitreden, dann halten wir auch jetzt den Kopf nicht dafür hin. Warum ist es dir trotzdem so wichtig oder warum hältst du es trotzdem für klug, jetzt, wo es wehtut, Mitbestimmung einzufordern?
Damit man nicht noch an den falschen Punkten sozusagen Einsparungen vornimmt. Also das, was ich wahrnehme, ist natürlich das sehr stark, und es liegt an der Finanzstruktur der katholischen Kirche. Wir sind in Deutschland eine sehr reiche Kirche, das hat mit dem Kirchensteueraufkommen zu tun, auch wenn die in den letzten Jahren rückläufig war. Diese Kirchensteuer wird aber, und das ist vielleicht auch ein Grundkonstruktionsfehler, ist der episkopalen Verfassung der Kirche geschuldet, an die Diözesen bezahlt. Aber ich sage mal,
das war ja nicht immer so.
Ist aber schon ziemlich lange so. Und ich kenne in Deutschland.
Also wir hatten früher das Modell, dass es über die Kirchengemeinden lief, und dann hat Kardinal Frings sozusagen in den Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, sozusagen das Modell in der Form ausgeformt, dass es an die Diözesen ging. Und der Hintergrund der Überlegung war, er hat ja im Ruhrgebiet die Erfahrung gemacht, dass es sozusagen reiche und arme Gemeinden gibt. So, und er wollte sozusagen das ausgleichen. Und dadurch sozusagen das Geld an die Diözesen, was eben dann gleichzeitig passiert ist, dort wo das Geld ist, ist die Macht und kirchliche Ordinariate und kirchliche Bürokratie ist gewachsen.
Klammer zu, Christian, gerne deinen Gedanken noch zu Ende.
Das ist richtig und das ist genau das Problem. Also ich verstehe das Anliegen. Natürlich müsste man sozusagen bei einer Kirchenfinanzierung, die direkt der Gemeinde zukommt, was ich trotzdem für sinnvoll halte, weil ich meine, für die meisten Menschen, die sich in der Kirche engagieren, spielt das Bistum eher eine untergeordnete, nachrangige Rolle. Sowas, was wir hier machen, auf Landesebene vielleicht noch mehr oder im ZDK, da bin ich durchaus Realist. Das kirchliche Leben, die Musik spielt in den Gemeinden vor Ort. Und ja, natürlich müsste man sich da auch über einen fairen Finanzausgleich, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, Gedanken machen. Aber nichtsdestotrotz, die Entwicklung, die wir dadurch hatten, ist, dass die Kirchengemeinden und andere auch überdiözesane Einrichtungen gegenüber den Diözesen mit ihren großen Apparaten mehr oder weniger in die Rolle der Zuschussempfänger gedrängt worden sind. Und jetzt, wo es um Sparmaßnahmen geht, ist es immer einfacher, bei Zuschussempfängern zu sparen, als sozusagen im eigenen System. Und das ist die Erfahrung, die ich mache. Und deswegen halte ich es für sinnvoll und wichtig, wenn eine viel breitere Beteiligung, als wir jetzt haben, auch von den Laien, die sich engagieren wollen in dem Bereich, auch wenn es um diese unangenehmen Sparmaßnahmen geht, sichergestellt wird.
Das kann natürlich nicht eine Rückkehr zum Modell von vor 1950 sein. Aber welche konkreten Modelle schweben dir denn vor? Wie könnte so eine verbindliche Mitbestimmung in Geldfragen, also gerade bei den Finanzen ganz zentral, aussehen, die eben dem Bischof nicht nur gute Ratschläge für seine autonome Entscheidung unterbreitet, sondern tatsächlich verbindlich ist?
Na gut, also ich meine, de facto gibt es ja auch jetzt schon diözesan Steuerräte. Allerdings sind es sehr kleine Gremien, durchaus professionell, das will ich nicht in Abrede stellen. Und sie haben dadurch, dass sie im Grunde nur einmal in 6 Jahren gewählt werden und dann nie wieder an ihre Wählerschaft sozusagen zurückgebunden sind, also es gibt keine Diözesanversammlung der Kirchenflieger oder so etwas, sind das sozusagen mehr oder weniger über 6 Jahre lang freischwebende Künstler, die angewiesen sind auf die Information oder Nichtinformation, die ihnen aus den Apparaten bei der Haushaltsaufstellung zur Verfügung gestellt werden. Und sie entscheiden auch nur über die Kirchensteuerhaushalte. Das sind so die Detailpunkte. Also ich stelle mir schon vor, und da gibt es Modelle, ich denke an das Bistum Rottenburg-Stuttgart, ist gleich ein Nachbarbistum von Bayern, die haben seit der Würzburger Synode oder sogar schon vorher ein Modell, das damals auch vorgeschlagen wurde, umgesetzt, dass ein Diözesanrat tatsächlich alle Kompetenzen, also sowohl die Kompetenzen eines Pastoralrats, einer Laienvertretung, als auch die Kompetenz des Haushalts- und finanzentscheidenden Gremiums für das Bistum übernimmt. Und das funktioniert meines Erachtens ganz gut. Man kann sich an solchen Modellen orientieren. Man muss es vielleicht nicht eins zu eins kopieren, aber das wäre auf jeden Fall ein Modell, das sich umsetzen ließe. Und Klammer auf, Bistum Rottenburg-Stuttgart ist auch das Einzige, von dem ich weiß, dass es in Deutschland so ist, dass dort zumindest 50% der Kirchensteuereinnahmen bei den einzelnen Kirchengemeinden bleiben und nur die zweite Hälfte ans Bistum geht. Also ich finde das ein sehr interessantes Modell.
Das würde dazu führen, dass sowohl die Breite der Gemeinden als eben auch die pastorale Perspektive mit drin ist in allen Finanzentscheidungen und das nicht quasi in zwei unterschiedlichen Kammern beschlossen wird. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass der synodale Weg oder der weltweite synodale Prozess jetzt tatsächlich da auch eine dauerhafte Änderung der Strukturen hin zu einer echten und verbindlichen Mitbestimmung bringt? Es gibt ja ganz aktuell schon wieder Gegenanzeigen jetzt über den Sommer, dass der Anspruch auf gemeinsame Entscheidungen aus der Satzung des neuen synodalen Gremiums wieder rausgestrichen werden soll und man doch nur Orientierungsvorschläge macht. Also wie realistisch ist das? Oder auf einer Skala von 0 bis 10, wie zuversichtlich bist du?
Ich bin ein tiefgläubiger Christ, deswegen meine Hoffnung ist immer auf der 10 bei der Skala. Aber nein, es ist richtig, das sind dicke, harte Bretter, die man da bohren muss. Und man darf auch nicht vergessen, das, was wir auf dem synodalen Weg in Deutschland, im synodalen Ausschuss diskutieren mit der Frage Mitentscheidung, betrifft ja erstmal nur die Bundesebene. Und wie gesagt, auch das ist im Verhältnis nur von den Umlagen der Bistümer abhängig, die nach meiner Kenntnis zwischen 1-2% des Haushaltsvolumens der einzelnen Bistümer ausmachen. Also da reden wir über kleine Beträge. Also das ändert noch nichts im Gesamtsystem Kirche in Deutschland. Das muss sich auf Bistumsebene ändern, da wo sozusagen tatsächlich das ganze Geld hinfließt. Da muss mehr Mitbestimmung rein. Und die Weltsynode ist insofern für uns ein wichtiger Rückenwind, weil dort auch klar formuliert worden ist auf Weltebene, dass es mehr Mitverantwortung der Laien auch gerade in finanziellen Fragen und sogar eine ziemlich deutlich formulierte Rechenschaftspflicht der Bischöfe geben sollte. Das sieht in anderen Ländern ja noch sozusagen viel weniger institutionalisiert als in Deutschland. Also wir haben wenigstens so etwas wie Kirchenverwaltungen, Diözesansteuerausschüsse, Diözesanräte. Also da ist inzwischen ein gewachsenes System da von Mitbestimmung von gewählten Laienvertretern.
Auf das man dann aufsatteln könnte. Herr von Mitschke-Kolande, im Thema Mitbestimmung haben Sie mit Christian Gärtner eine thematische Schnittmenge, denn Sie wurden, habe ich gelesen, mit einer Arbeit über den Einfluss der Mitbestimmung und seine empirische Messung promoviert. Wie beurteilen Sie unter der Überschrift der Organisationsentwicklung dieses aktuelle Ringen um mehr Mitbestimmung in der Kirche? Wäre das sinnvoll, die Laien wirklich verbindlich übers Geld mitentscheiden zu lassen? Und wenn ja, aus welchen Gründen?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, das erste Thema ist sozusagen, Kirche sind wir alle. Und sozusagen, vor allem sozusagen, wir Gläubigen, wir Laien stellen eigentlich die Kirche dar und sozusagen nicht der Apparat. Eine zweite Überlegung ist, was immer wichtig ist, gerade wenn man entsprechende Transformationsprozesse hat, aus Betroffenen Beteiligte machen. Das ist sozusagen der ganz entscheidende Punkt. Sozusagen, wenn wir uns die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie ansehen, dann war sozusagen das Budgetrecht Ja, war immer sozusagen ein ganz entscheidender Punkt, um den man sozusagen gekämpft hat und der dann eigentlich wirklich zum Durchbruch geführt hat. Insofern ist das, was Sie vorschlagen oder was Sie angesprochen haben, was wir hier in Rottenbuch machen, bis zum Rottenbuch, voll unterstreiche ich 300-prozentig, sozusagen das volle Budgetrecht, dann aber bitte nicht nur über die kirchlichen Haushalte, sondern auch über die gesamten Nebenhaushalte, also wir kennen das Thema in München, da gibt es also ganz erhebliche Stiftungen. München war auch einer der letzten Bistümer, die veröffentlicht haben. Die haben erstmal geguckt, was wir die anderen haben, dann hat man relativ viel dann in Stiftungen ausgelagert, sozusagen wirklich umfassend. Und für mich ist da noch ein weiterer Punkt, also nicht nur sozusagen das durch kompetente Laiengremien zu wählen, die auch entsprechend, ich sage mal, Selbstbewusstsein haben und nicht sozusagen, wenn sozusagen vom Bischof etwas kommt, das dann in großer Ehrfurcht abnicken. Ich meine, also das ganze Thema Bischof Diebert van Elst war ja nicht nur ein Versagen, war ja auch ein Versagen der Gremien und sozusagen ihrer Einstellung und nicht nur sozusagen Fehlverhalten des Bischofs. Was mir ein weiterer wichtiger Punkt ist, wir müssen dezentralisieren. Wir müssen Finanzkompetenz nach unten geben. Denn nur dort kann wirklich vor Ort entschieden werden, dort ist dann auch Verantwortung da. Und wenn ich erlebe ja meine Frau selber Kirchenpflegerin, wegen jeder Kleinigkeit mischt sich hier sozusagen oder muss in Augsburg nachgefragt werden, die das sozusagen gar nicht können. Das hat zwei Effekte. A, kommt nicht immer die beste Entscheidung raus, es dauert lange. Und der Betroffene sagt, wenn jetzt sowieso jemand anderes nochmal drauf guckt, warum soll ich da etwas machen? Und Kirche wird gerade unter dem Hinblick der langfristigen Finanzierung sehr viel stärker darauf angewiesen sein, lokale oder sagen Finanzressourcen, die vor Ort sind, zu mobilisieren. Und das kann ich eben nur, wenn ich vor Ort auch letztendlich die Verantwortungen habe. Und jetzt ist immer das Argument, ja, aber das können die nicht und so weiter. Ist vielleicht momentan richtig, ist ein langfristiger Prozess, aber ich muss eben diese Fähigkeiten über die nächsten 5, 10 Jahre vor Ort aufbauen. Und nur dann, wenn ich jemand die Verantwortung gebe, fängt er damit an, auch damit umzugehen. Und nicht gleich von vornherein sagen, das kann er nicht und deswegen behalten wir das bei uns.
Thema Ehrenamtsschulung ist sicherlich auch eine ganz, ganz große Geschichte in unserer Kirche. Christian, jetzt kommen wir langsam zur Gretchenfrage. Die Diskussion ist ja geprägt von Klagen über finanzielle Einschnitte und Kürzungen, und sobald es jemanden trifft, und das ist ja auch gar nicht anders vorstellbar, rührt sich Widerstand. Also wir kennen viele gute Gründe, warum wo überall nicht gespart werden darf. Aber jetzt mal umgekehrt gefragt, wenn du mitreden willst und Vorstellungen hast, wo sähst denn du tatsächlich Potenziale?
Also es gibt ja Diskussionen, die durchaus in die richtige Richtung gehen. Betrifft den Immobilienbestand. Und Klammer auf, auch da sehe ich innerhalb der bayerischen Bistümer allein schon sehr unterschiedliches Vorgehen. Also ich sehe durchaus Bistümer, die es schaffen, dass so Diskussionen über Immobilien relativ ruhig stattfinden in der Breite des Bistums. Genau dann nämlich, was Sie gesagt haben, wenn die Betroffenen zu Beteiligten werden. Wenn klar ist, wir dürfen mitreden, wir dürfen mitüberlegen, wo vor Ort sozusagen auch Immobilien sind, auf die man zumindest mittel- oder langfristig auch verzichten kann. Das ist ein sehr heikles Thema. Das kann ganze Gemeinden zerreißen, dessen bin ich mir bewusst,
Hochemotional.
hochemotional. Aber es gibt gute Beispiele, das kann funktionieren. Wenn man sich genau diesen Satz, Betroffene zu Beteiligten machen und sie ernst nehmen in ihrer lokalen Verantwortung beachtet. Also wenn die Prozesse auch so angelegt sind. Und der zweite Punkt ist,
Ja, kurz noch, wo siehst du Best Practice?
Also ich hab das ein bisschen am Rande verfolgt. Einer meiner Stellvertreter kommt ja aus dem Bistum Würzburg, ist dort Diözesanratsvorsitzender. Da war ich positiv überrascht, dass das so wenig Schlagzeilen und Unruhe gemacht hat, was sie dort als Immobilienkonzept mit einer eigentlich, wie ich finde, ziemlich harten Kategorisierung aller Kirchen von A bis E, also so ungefähr von wird auf jeden Fall erhalten, weil bedeutend bis, kriegt keine Zuschüsse mehr auf lange Sicht, offensichtlich umsetzen konnten. Das ist in anderen Bistümern durchaus nicht so, da muss ich nur auf mein eigenes Bistum schauen. Das andere ist, ein zweiter Punkt ist schlicht und einfach, wir leisten uns nicht nur in Bayern, in Deutschland überhaupt einfach den unnötigen Luxus, dass 27 Bistümer alles 27 Mal selber machen müssen. Also warum brauchen wir in Bayern 7 Kirchensteuerämter? Also das Bayerische Kirchensteuergesetz gilt in ganz Bayern für alle Diözesen gleich. Wenn ich mir anschaue, also es gibt Zusammenarbeit im EDV-Bereich, aber wenn ich mir dann anschaue, bei so einem EDV-Projekt wie Communicare, machen dann auch von den 7 bayerischen Bistümern wieder nur 5 mit. Also unabhängig davon, wie man das im Einzelfall beurteilt, aber da kann man sehr, sehr viel sparen. Warum muss jede Diözese ihre eigene Personalabrechnung, Finanzverwaltung und Ähnliches machen? Also in diesem administrativen Bereich, da sind für mich angesichts auch des hohen Anteils an Personalkosten, die alle diözesanen Haushalte prägen, und davon auch sehr, sehr viel natürlich Personalkosten für Personal im Verwaltungsbereich, da sehe ich das eigentliche Einsparungspotenzial.
Möchte ich aber nochmal kritisch gegenhalten. Also Bürokratieabbau ist ja ein Topos, da würde jeder erstmal zustimmen. Das ist quasi ein Selbstläufer als Argument. Aber wir sehen ja im Augenblick, das ist jetzt ein etwas weit hergeholtes Beispiel, aber wenn man nach Amerika schaut und sieht, wie Donald Trump gerade seine Bürokratie zerstört, dann kommt doch auch so eine neue Wertschätzung für funktionierende Behörden in einem auf. Wie ist da oder wie hält man denn da die Waage oder
Naja,
wie ist das wirkliche Potenziale?
Also auch aus dem Beispiel, was Thomas von Mitschke-Kolander gerade gesagt hat, mit der Erfahrung seiner Frau als Kirchenpflegerin, kann ich durchaus auch bestätigen aus anderen Bezügen. Weiß ich nicht, ob die Bürokratie immer so funktional ist auf Bistumsebene. Und wie gesagt, ich will jetzt den einzelnen Bistümern nicht einmal ihre individuelle Kompetenz für die Pastoral wegnehmen. Ich will auch kein einziges Bistum abschaffen, obwohl die alle damit beschäftigt sind, einzelne Pfarreien abzuschaffen und zusammenzulegen. Also da will ich sozusagen gar keinem Bischof am Zeug flicken. Aber ich denke, wir müssen viel entscheidender dazu kommen, das erstmal zusammenzuführen. Und dann werden sich automatisch die Synergieeffekte ergeben im Verwaltungsbereich, im administrativen Bereich, dass man da peu à peu sozusagen runterkommt von diesen Kosten. Und der Maßstab für mich ist sozusagen ja das, was uns aussagen, das Evangelium. Also wir reden da natürlich über mittelfristig auch über Prozesse, bei denen wir im Verwaltungsbereich eher weniger Personal haben werden in der Kirche als bisher. Du hast am Anfang gesagt, es trifft auch die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also es wäre doch ein gutes Modell, wenn es die Kirche schaffen würde, so einen Umstrukturierungsprozess. Und meine persönliche Einschätzung ist, noch haben wir das Zeitfenster, um das so gestalten zu können, evangeliumsgemäß zu gestalten im Umgang mit dem Personal. Das einfach so umzusetzen, dass dann auch aus den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Beteiligte werden, die mit überlegen, wie können wir diesen Verwaltungsapparat, diesen kirchlichen Verwaltungsapparat so effizient zusammenführen, dass dann zumindest mittelfristig tatsächlich Einsparungspotenzial da ist, dass wir von diesem hohen Personalkostensockel dann auch runterkommen. Das wäre für mich ein Punkt, den sehe ich in den ganzen Spardebatten im Moment noch wenig beleuchtet, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil, wie gesagt, es ist immer leichter für den Apparat, der für die Haushaltsaufstellung zuständig ist, sozusagen an den Zuschussempfängern zu kürzen. Da muss man im Zweifelsfall nur die bisherige Überweisung einstellen, als sich zu überlegen, was können wir im Haus selber neu strukturieren und neu organisieren.
Und evangeliumsgemäß hieß sie dann zum Beispiel auch ohne betriebsbedingte Kündigungen.
Ja, unbedingt. Und ganz ehrlich, ich habe Angst, dass wir, wenn wir dieses Zeitfenster jetzt verpassen, in ein paar Jahren um so solche Maßnahmen nicht mehr hinkommen.
Herr von Mitschke-Kolander, das war jetzt ein großer Block von Christian Gärtner. Ich bin sicher, Sie haben dazu auch ganz, ganz viele Gedanken im Kopf. Bitte sehr.
Ja, also eins, ich möchte das Ganze mal in Perspektive setzen. Wir hatten 1960 ein Kirchensteueraufkommen von 300 Millionen Kirchensteuer. Wir haben heute 6,8 Milliarden. Wenn ich die 6,8 Milliarden mal in realen Zahlen von 1960 rechne, sind das 2,3 Milliarden. Also das heißt, die Kirche verfügt heute über 7-mal so viel Ressourcen, als sie vor 50, 60 Jahren verfügt hat. Also insofern, da ist etwas aufgebaut worden. Wir hatten damals als Kirche, hatten wir rund 200.000 Mitarbeiter, heute haben wir 1,3 Millionen. Das ist mal sozusagen so ein bisschen die historische Perspektive mit allen Umstrukturierungsprozessen, dass das schwierig ist, ist richtig. Man muss auch vorsichtig sein. Man kann nicht eine Organisation totsparen. Denn das ist sozusagen, wenn Sie dauernd diese Spardiskussionen führen, ist das demotivierend, lähmt das und eigentlich macht das sozusagen traurig. Ja? Und wir wollen ja eigentlich eine frohe Botschaft verkünden und sozusagen überzeugend sein. Also aus meiner Sicht müsste man hier eigentlich sehr viel mehr nach vorne gehen und sich überlegen, wie sieht eine katholische Kirche in Deutschland, und ich rede bewusst von Deutschland, ich sage euch nachher gleich, was für ein Zahl der Bistümer, aber anders, als Sie es vielleicht erwarten. Wie sieht eine Kirche in Deutschland für 15 Millionen aus? Sozusagen, das muss ich sagen, dieses Design muss ich machen. Wie will ich die katholische Landschaft gestalten für 15 Millionen Katholiken? Und man kann auch ziemlich genau sich ausrechnen, welche finanziellen Ressourcen bleiben. Und ich bin voll bei Ihnen, Herr Gärtner, deswegen so langfristig machen, damit ich eben die entsprechenden Transformationsprozesse wirklich sozial abfedern kann und vernünftig machen kann. Das heißt aber auch, dass ich die Bistümer sozusagen, brauche ich einen fundamentalen Mentalitätswechsel. Ich bin sehr dafür, dass wir die 27 Bistümer lassen. Nichts wäre schädlicher, wenn wir jetzt eine Diskussion anfangen, sozusagen das wäre eine Innendiskussion, die uns keinen Schritt weiterbringt. Aber wir müssen ganz anders darüber nachdenken, über die Backup-Funktion, über die Dienstleistungsfunktion. Warum haben wir nicht in Bayern sozusagen ein Dienstleistungszentrum, was sozusagen Personalabrechnung, EDV, Kommunikation und so weiter. Aber das heißt, die Bistümer dürfen sich nicht mehr so wie heute verstehen als autarke Fürstentümer, die alles sozusagen haben, sondern müssen bereit sein, sozusagen zusammenzuarbeiten und Kompetenzen abzugeben. Also wir sehen große Unternehmen, die haben ein Dienstleistungszentrum für Europa. Also wenn wir sagen, wir machen 5 für Deutschland oder 4, dann sind wir ja noch gar nicht so weit. Aber ich brauche einen Mentalitätswechsel. Nehmen Sie das Beispiel an, Priesterseminare. Ja, wir haben hier in Bayern 7 Priesterseminare und da sind vielleicht 15, 20 Leute. Die Riesengebäude, die können jeden Tag in einem anderen Zimmer schlafen. Ja, warum packe ich die nicht zusammen in ein Priesterseminar? Ich habe dort die Möglichkeit, erstmal haben sie eine vernünftige Klassenstärke. Ich kann die besten Regeln geben, ich kann die besten Ausbilder dorthin schicken. Aber was ist der Mentalitätswechsel? Der Priester oder der auszubildende Priester ist nicht mehr Gänsefüßchen sozusagen Arbeitnehmer des Angestellten des jeweiligen Bischofs. Ich habe mal eine Priesterweihe in Wien miterlebt, ich fiel aus allen Socken. Also als die Priester sozusagen ihr Versprechen abgeben mussten, die haben also nicht geschworen auf das Evangelium und so weiter, sondern die haben geschworen gehorsam gegenüber dem Bischof. Das ist eine sozusagen Denke, die ja doch aus der Lehnsherrschaft des Mittelalters kommt. Die Priester, wenn wir noch welche noch haben, sind Priester des Evangeliums und der Weltkirche und nicht eines einzelnen Bischofs. Aber dazu muss er dann bereit sein, eben mit einer anderen Mentalität über sein eigenes sozusagen Amt nachzudenken.
Jetzt, das sind natürlich jetzt ganz, ganz tiefe theologische Debatten, die wir vielleicht in einer Sondersendung nochmal getrennt vertiefen können. Ich sag mal gerade in die Teilnehmerschaft. Das ist ja hier keine Fernsehsendung, sondern Sie können mitmachen und Fragen stellen. Und in etwa 5 Minuten werde ich die Runde eröffnen. Und das hilft mir sehr, wenn Sie sich jetzt schon überlegen, wenn Sie eine Frage stellen wollen und sich auch schon mal melden über diesen Meldebutton unten links. Dann merkt sich das nämlich Zoom und ich kann Sie dann auch in der Reihenfolge aufrufen, in der Sie sich gemeldet haben. Und was sonst sehr schnell passiert ist, dass dann die meisten Meldungen um 4 Minuten vor 1 kommen und dann kann ich sie nicht mehr dran nehmen. Ich habe ja versprochen, dass ich um 13 Uhr dann auch tatsächlich Schluss mache. Ja, aber jetzt, um das nochmal zu vertiefen, ich höre jetzt so 2 Tendenzen raus. Auf der einen Seite heißt es, mehr Macht den Gemeinden, also runter von den Bistümern. Auf der anderen Seite haben Sie sich gerade beide stark gemacht für überdiözesane Strukturen. Also ich entnehme dir mal, dass Sie eher nicht begeistert davon sind, dass gerade der VDD zusammengestrichen wird und würden also eher diese Ebene stärken. Aber können Sie vielleicht nochmal erläutern, nach welchen Kriterien gehört jetzt welche Verantwortlichkeit wohin? Also ich habe jetzt so eine leicht widersprüchliche Tendenz nach oben auf die überdiözesane Ebene und nach unten auf die Gemeinden wahrgenommen. Wie sortiert sich das sinnvoll? Hätte ich gerne also, beiden.
Ich sehe da keinen Widerspruch. Ich sehe da keinen Widerspruch, sondern das eine ist ganz klar sozusagen Kompetenz nach unten zu geben für die Aufgaben, die die Gemeinden zu erledigen haben. Also sind das Bauaktivitäten, Personalentscheidungen und diese Dinge. Und auf der anderen Seite eben Funktionen, die man heute hat, eben sozusagen abzugeben und sie gemeinsam wahrzunehmen. Das geht aber auch hin, dass wir über Bildungseinrichtungen und über diese Dinge, deswegen sagte ich langfristig die katholische Landschaft neu schreiben, dass wir auch darüber nachdenken müssen, was wir reduzieren und sozusagen fokussieren. Und damit kann ich also eigentlich besser werden. Also wir haben in zu vielen, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen sehr hart, aber und tue auch vielen Ehrenamtlichen jetzt und engagierten Hauptamtlichen Unrecht, will ich gleich mal das sozusagen vorwegnehmen. Aber so eine Diskussion soll ja auch durchaus ein bisschen pointiert sein und überspitzt sein. Ja, wir bieten zu viel in vielen Einrichtungen zu viel Durchschnitt. Das ist alles gut gemeint und mit viel Engagement und so weiter, aber da ist zu viel Durchschnitt. Wir müssen und wir können durch Fokussierung, durch Konzentration, können wir einfach mehr Qualität bekommen und damit auch im Endeffekt mehr bewirken.
Beispiel Kirchenzeitung. Christian, noch deine
Also ich sehe auch den Widerspruch nicht. Also Kirche muss vor Ort präsent sein und es ist, ich sage es jetzt mal mit dem Begriff, mit ihrem pastoralen Angebot. Da müssen die Leute sein, die die Menschen ansprechen, die sozusagen missionarisch, auch so ein schöner Begriff, die Botschaft rüberbringen. Und die müssen natürlich die Freiheit haben, vor Ort zu entscheiden, was brauche ich dafür für Räume, was brauche ich dafür für Personal. Aber sie müssen sich nicht damit abkämpfen, wie mache ich die Immobilienverwaltung dann, wie mache ich dann die ganze Personalverwaltung. Und sowas kann man noch viel stärker zentralisieren. Das muss nicht auf Bistumsebene sein. Und man sollte sich auch überlegen, was man zum Beispiel an Einrichtungen wie Bildungseinrichtungen dann auch in manchen Fällen überdiesesan vorhält. Also auch das ist ja eine beliebte Diskussion über Bildungshäuser. Ja, vielleicht braucht nicht jedes Bistum Bildungshäuser. Aber man muss es ein Angebot haben, das dafür da ist. Oder wie Sie es, so habe ich Sie verstanden, dass es entsprechend auch qualitativ hochwertiges Angebot auf einer überdiesesanen Ebene ist, das dann halt auf der Ebene angesiedelt wird. Und vielleicht nur, damit kein Missverständnis geht, also auch ich will keines von den 27 Bistümern abschaffen, auf keinen Fall, aber ich finde, dass wir gerade im administrativen, im Dienstleistungsbereich zentralisieren sollen und im pastoralen Bereich und in der Eigenverantwortung eher dezentralisieren.
Voll d'accord. Wunderbar, dann lasse ich, wir haben 5 Meldungen, das ist ordentlich. Ich lasse alle meine anderen Fragen jetzt weg und bitte Dorothea Böhm, Ihre Frage in die Runde zu werfen.
Ja, ich habe eine Frage zu der Profanierung von Kirchen. Und ist es Spardruck, wenn eine Institution wie Maria Ward die Institutskirche praktisch zum Verkauf stellt, ob jetzt der Orden, das Bistum oder wir kriegen es nicht wirklich raus? Da ist also Betroffene zu Beteiligten machen eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt. Und schadet es nicht unglaublich, wenn ich eine Institutskirche, die neben einer Schule ist, wo die Schülerinnen seit Hunderten von Jahren reingehen, wenn die auf einmal wegfällt? Was ist das für eine Vorbildwirkung? Ist das wirklich eine richtige Sparleistung? Ist das Sparen am richtigen Ort, wenn man so eine Institution nicht erhält?
Ich nehme das mal als rhetorische Frage und als Appell. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen beiden diesen Einzelfall kennt und dazu etwas sagen möchte. Dann sehr gerne.
Ich kenne den Fall nicht, aber so was ich raushöre, ist es genau das Beispiel, dass man anscheinend nicht wirklich überlegt hat, wie alle Betroffenen beteiligt sind. Und es ist ein zweites Beispiel, auch was Sie gesagt haben, ist es der Orden, ist es das Bistum? Das ist genau das Problem der katholischen Kirche. In der Außenwahrnehmung sind wir immer katholische Kirche und deswegen hilft es uns gar nicht, wenn man dann im Einzelfall sagen kann, naja, es ist ja nicht dieser Rechtsträger, dafür bin ich als Bischof nicht zuständig, es ist der Orden oder umgekehrt. Also auch das muss man, denke ich, da muss man auch als Kirche lernen. Wir sitzen alle im selben Boot in der öffentlichen Wahrnehmung und wenn wir solche Profanierungsentscheidungen, das ist das Schwierigste, was wir sozusagen in der Zukunft vor uns haben, treffen, dann müssen da auch alle Beteiligten und alle an einen Tisch und man darf nicht sagen, naja, das ist Ordenssache, da muss ich mich als Bistum nicht drum kümmern oder umgekehrt.
Und ich glaube, man macht auch einen Fehler. Ich habe auch seinerzeit die Erfahrung in Berlin gemacht, hat man als erstes an den Stellen für die Orden gestrichen. Ich glaube, dass langfristig die Orden eine ganz entscheidende Rolle spielen werden. Und ich glaube, wir brauchen hier auch eine, im Endeffekt muss die Diözesankirche auf die Orden zugehen und sozusagen mit ihnen eine ganz andere Form der Zusammenarbeit finden und sie durchaus eigentlich stärken.
Nachdem die Orden ja in der Kirchensteuer nicht berücksichtigt sind, ja.
Also das ist, da schneidet sich die Kirche sozusagen wirklich ins eigene Fleisch, wenn sie da als erstes anfängt, sozusagen bei den Orden zu sparen. Ganz im Gegenteil.
Vielen Dank. Dann
die nächste Frage. Thema ist, glaube ich, es ist immer schwierig, sozusagen solche Profanisierungen zu machen. Loslassen ist immer schwierig. Wir müssen einfach auch sozusagen, so schwer es fällt, loslassen. Ich glaube, was wichtig ist, dass man nicht immer einzelne Dinge nimmt, sondern im Endeffekt alle Beteiligten um Tisch holt und sagt, also so und so viel können wir uns leisten. So, und dann einen Prozess hat, wo man dann die Beteiligten vor Ort entscheiden lässt, was sie aufgeben. Dass man ihnen sagt, okay, also ihr habt nur noch die finanziellen Mittel zur Verfügung. So, und jetzt ihr vor Ort entscheidet, wie ihr damit umgeht und wo ihr die Ressourcen setzt. Also ich meine, A, die Entscheidung und die Kompetenz und die Kenntnisse liegen vor Ort. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ich mache aus Betroffenen Beteiligte.
Dann kommen wir jetzt zur Frage, vielen Dank, von Wolfgang Lipstreu.
Ja, vielen Dank. Ich komme von der Evangelischen Olympiakirche. Wir sind das erste ökumenische Gemeindezentrum in Bayern, hier im Olympiadorf. Und wir sind als Evangelische Kirche jetzt unter einem extremen Handlungsdruck, weil noch in diesem Jahr entschieden werden soll über Nachbarschaftsräume. Nachbarschaftsräume soll also diese Not lindern, dass wir in den nächsten 20 Jahren, was weiß ich, ein Drittel der Kirchen schließen müssen, also neu zusammensetzen. Und das ist vor 33 Jahren von oben nach unten dekretiert worden. Jetzt haben wir die Möglichkeit, von unten auch mitzureden. Und das ist jetzt die Frage, wie kann in Form eines Projektes vielleicht mit unseren katholischen Glaubensbrüdern und Schwestern in Frieden Christi eine Struktur geschaffen werden. Aber ich glaube, das wäre wirklich ein Projekt, was landes- und bundesweit angegangen werden müsste, dass wir irgendwie eine Organisationsstruktur bekommen würden, die beide Kirchen tragen würden. Also wäre da eine Stiftung möglich? Also es gibt ja gerade in der katholischen Kirche, haben sie ja jede Kirche hat die Stiftung oder ein Verein. Und sowas kann, glaube ich, nur nicht nur auf mittlerer, das muss die höchste Ebene. Und wen schlagen Sie uns da als Ansprechpartner vor, dass wir da mal starten? Es ist wirklich dringend.
Fällt einem von Ihnen beiden dazu etwas Weiterführendes ein? Soweit ich weiß, es ist tatsächlich so, dass man sich immer einer der beiden Konfessionen anschließen muss, wenn man in den Status des öffentlichen Rechts gelangen will. Aber
also was das Stiftungsrecht betrifft, meines Wissens auch, was Vereinsrecht ist, ist man da flexibler, natürlich. In der katholischen Kirche würde ich jetzt einfach ein bisschen frech sagen, der richtige Ansprechpartner ist immer der Bischof. Wir sind einfach da noch zu monarchistisch geprägt, aber ich weiß nicht, ob das Ihnen im Einzelfall für die konkrete Situation vor Ort weiterhilft. Da ist sicher sozusagen der lokale Kontakt auch wichtig. Aber was Sie aufmerksam machen, ist ein ganz wichtiges Thema. Dieselben Debatten führt ja die Evangelische Kirche in Bayern und nicht nur in Bayern genauso. Und wenn wir da auch nicht dazu kommen, dass wir gerade in der Frage, was leisten wir uns vor Ort noch an Kirchengebäuden, zum Beispiel, auch auf eine ökumenische Verständigung kommen, dann passiert unter Umständen das, dass wir, weil wir jeder für sich hat gut geplant, dass wir dann, und ich sehe das vor allen Dingen im großstädtischen Raum, ganze Stadtteile von der Größe einer mittleren Kreisstadt haben, wo dann auf einmal überhaupt keine christliche Kirche mehr vor Ort ist. Weil die Evangelischen gesagt haben, ja okay, da kann man sparen. Die Katholiken sagen, da kann man auch sparen, machen die Kirche zu. Und am Schluss ist überhaupt keine christliche Präsenz mehr. Und das ist etwas, worauf man auch sehr, sehr achten muss. Also man muss gerade bei solchen Prozessen dann den ökumenischen Blick schon auch mit reinnehmen.
Also die Bischöfe, und wir werden ja wahrscheinlich Weltkulturerbe 2038, und da wollen wir als Kirche mitspielen, und zwar als Ökumene.
Danke. Vielen Dank, Lipstreu, dafür. Dann komme ich zur Frage von Pascal Pedron.
Super. Ich habe nur eine kurze Frage. Ist die Katholische Akademie in Bayern vielleicht ein Showcase oder ein Musterbeispiel für die Zusammenlegung einer Dienstleistung über mehrere Diözesen hinweg? Ich wundere mich, dass die Frage noch nicht oder dass das als Showcase noch nicht hervorgestellt wurde. Deswegen wüsste ich gerne, ist es vielleicht eins? Und dann vielleicht sogar noch über Bayern hinaus. Also ich zum Beispiel als preußischer Katholik nehme jetzt gerade aus Berlin an dieser Dienstleistung teil.
Ja, vielen Dank fürs Zuspielen dieses Balles. Ich höre es natürlich gerne, aber ich bin befangen und insofern.
Also, ich frage mal weiter. Also genau ein positives Beispiel, dass es auch funktioniert. Und wir haben auch ein zweites positives Beispiel, das ist die Katholische Universität in Eichstätt. Aber wir haben auch das Problem sozusagen der Finanzierung, das, was Sie vorhin angesprochen haben, dass sozusagen die einzelnen Bischöfe sich schwer tun, zu sehen, was sie eigentlich hier in diesen beiden überregionalen also über bistumsbezogene Einrichtungen haben.
Ja, man kann
sehr, sehr, sehr kurzfristig eigentlich an ihre eigenen Finanzen denken, statt eigentlich zu sagen, hier, und es geht nicht um sehr große Beträge, es geht eigentlich um vergleichbar, wenn man jetzt einen gesamten Haushalt sieht, um geringe Beträge. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das vorhin sozusagen Herr Gärtner und ich angesprochen haben. Wir brauchen einen Mentalitätswechsel. Ich darf mich nicht mehr sozusagen als Bistum Augsburg, München, Eichstätt verstehen, sondern eben hier als katholische Kirche in Bayern. Und das sozusagen, darum geht es als erstes, das zu stärken. Also gleich Kleinturm, Kirchturmdenken oder Bistumsdenken hinten anstellen.
Vollkommen d'accord. Und man wirft ja gerade bei so Spardebatten dann den Gemeindenkirchturmdenken vor. Also ich sehe eher die Gefahr in der katholischen Kirche bei den Debatten, dieses Kathedralturmdenken auf Bistumsebene. Also gerade ja, die Katholische Akademie in Bayern, die Katholische Universität in Eichstätt sind eigentlich Projekte, die genau das als Leuchtturmprojekte umsetzen könnten, was wir diskutiert haben.
Als hätte ich es bestellt. Vielen Dank. Kommen wir doch zur nächsten Frage von.
Es war nicht abgesprochen.
Hartmut Wilhelm, bitte sehr.
Ja, schönen Dank erstmal für Ihre Gedanken. Ich würde gerne beginnen mit einer Anmerkung. Die Vorstellung, dass eine Organisation vielleicht selber schafft, sich schlanker umzustrukturieren, erscheint mir sehr optimistisch, denn ich könnte mir vorstellen, dass es da doch, wenn es darum geht, sich selbst abzuschaffen oder zu verschlanken oder kleiner zu machen und sich zu degradieren, dass es da eine gewisse Befangenheit gibt. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das von außen leichter in sinnvoller Weise gelingt, als wenn eine Organisation, die ja nun Interesse eigentlich am Weiterleben hat, da gibt es ja so etwas wie einen Selbsterhaltungstrieb, dann sich, ich sag mal, auf eine höhere Ebene mit anderen zusammenlegen will oder wie auch immer. Ich glaube, das wird kaum funktionieren, auch wenn das mit Umzügen von Personal verbunden ist, was immer ein Problem ist, wenn Familien dann wegziehen müssen. Ich glaube, das muss man anders angehen. Die Frage bezieht sich auf die Verteilung der Kirchensteuer zwischen den Kirchengemeinden und dem Bistum, wo wir ja unterschiedliche Modelle gehört haben. Auch Bistum Rottenburg-Stuttgart wurde schon angesprochen, dem ich übrigens angehöre. Und da ist es für mich schon so, dass ich sagen muss, ich sehe da noch irgendwo eine Ebene dazwischen. Denn ich lebe in einer Stadt, wo es auch eine Gesamtkirchengemeinde für die Stadt gibt. Und wenn ich mir anschaue, was meine eigene Kirchengemeinde bietet, dann beschränkt sich das im Grunde genommen mehr oder weniger auf das Thema Kirchenmusik. Also, dass da inhaltlich was geboten wird in Richtung christlicher Glauben, das ist da etwas, was, ich sag mal, mehr oder weniger hinten runterfällt. Im besten Fall noch mal im Rahmen einer ökumenischen Bibelwoche, aber selbst das wackelt schon. Und wenn ich so Angebote, die auch, ich sag mal, in Richtung christlicher Bildung gehen, wahrnehmen möchte, dann passiert das eher, dass ich dann mal in andere Kirchengemeinde der gleichen Stadt gehe, dass ich eine Dekanatsveranstaltung besuche oder was von der katholischen Erwachsenenbildung. Und von daher würde mich einfach die Frage noch interessieren, gibt es zwischen der Ebene der einzelnen Kirchengemeinde und des Bistums nicht auch noch eine Ebene dazwischen, die auf Dekanatsebene oder Gesamtkirchengemeinde der Stadt sich bezieht? Vielen Dank.
Die noch mittlere Ebenen im Subsidiaritätsprinzip.
Ja, also Sie haben es ja selber schon beschrieben. Also das ist sicher eine Situation, die muss man sich, also wir haben jetzt immer nur von Kirche vor Ort gesprochen. Was ist dann Kirche vor Ort? Also in Ihrem Beispiel würde ich sagen, da gibt es natürlich auch gerade im städtischen Bereich die Notwendigkeit, sowas wie Stadtkirchen zu installieren oder vorzuhalten, dass die über die einzelnen Kirchengemeinden hinaus sinnvolle Angebote für die gesamte Stadt bieten. Also das würde ich nicht als Widerspruch sehen. Das wird im ländlichen Bereich unter Umständen anders aussehen. Da gibt es dann vielleicht einzelne Zentralorte. Dafür ist vor Ort dann nur noch ein ehrenamtliches Angebot möglich. Noch ein Punkt, was Sie erwähnt haben, Umzug. Also ich glaube, das ist inzwischen kein Problem. Die Möglichkeiten, virtuell zusammenzuarbeiten, auch in größeren Teams, die an unterschiedlichen Bürostandorten sitzen, sind heute so vielfältig. Das wäre, glaube ich, kein Problem.
Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zur letzten Frage heute von Ernst Dolus. Bitte sehr.
Ich kann allem nur zustimmen, was die beiden Referenten gesagt haben. Leider ist die Situation so, dass zum Beispiel der VDD, also der Verband der Diözesen Deutschlands, seit ungefähr 8 Jahren denselben Etat für überdiözesane Einrichtungen hat. Und das heißt automatisch bei Inflationsrate, dass die Gelder, die da fließen, geringer werden und nicht mehr. Beim überdiözesanen Fonds in Bayern ist es im Augenblick auch so, dass es wohl eingefroren werden soll und dass dann die Zahlungen immer für die überdiözesanen, für die Gemeinschaftseinrichtungen weniger werden, während man die eigene Diözese sozusagen immer reich hält. Ich will aber noch auf einen Punkt hinweisen, nämlich die ganz unterschiedliche Finanzausstattung der Diözesen. Wir haben in München 424 Euro Einnahmen aus der Kirchensteuer pro Katholik. Wir haben in Görlitz etwa halb so viel. Wir haben in Passau 150 Euro pro Katholik weniger als in München. Und diese Unterschiede in der Finanzausstattung der Diözesen, die werden dauerhaft nicht zulassen, dass wir die Diözesanstruktur so aufrechterhält, wenn nicht ein Finanzausgleich gefunden wird. Vielen Dank. Mhm.
Vielen Dank, Herr Dolus, für diesen Hinweis. Wir sind auch auf der Zielgeraden und werden wieder pünktlich fertig. Schaffe ich irgendwie jedes Mal. Christian, vielleicht an dich noch eine Frage. Wo trägst du das Thema Ehrenamt in die gesamte Debatte ein, die wir jetzt geführt haben?
Also für mich wäre es vor allen Dingen wichtig an zwei Punkten. Zum einen, bei vielen Fragen, die wir im Moment führen, muss man einfach sagen, man engagiert sich ja nicht ehrenamtlich deswegen in der Kirche, weil man Spardebatten führen will. Das ist ja auch schon deutlich geworden. Also irgendwie das ehrenamtliche Engagement, ich sage es jetzt mal etwas platt, muss ja auch Spaß machen. Deswegen muss man auch sehr aufpassen, dass man bei Kürzungsmaßnahmen, die wir im Moment machen, sozusagen nicht unnötig auch ehrenamtliches Engagement vergrätzt. Also so unzählige Debatten wie bei katholischen Verbänden zu sparen, weil die ja ohnehin überaltert sind und aussterben, Klammer auf, was nicht so pauschal zutrifft, ist auf, im Verhältnis zu dem, was man da an Einsparungen realisieren kann, einfach kontraproduktiv. Und das Zweite ist der Punkt, die Ehrenamtlichen sind diejenigen, die sich dann mit Verantwortung übernehmen müssen. Und wie gesagt, also ich erlebe es ja durchaus auch in den Bereichen, wo ich tätig bin, da ist auch sehr, sehr viel Kompetenz da. Das will ich jetzt nicht nur auf uns hier beziehen, die durchaus abgerufen werden könnte, wenn es um solche Umstrukturierungsprozesse, wenn es um solche Finanzentscheidungen ginge. Also da sollte man dann viel mehr auf diese ehrenamtliche Kompetenz auf allen Ebenen setzen.
Mhm. Vielen Dank. Nur entscheidend ist, das ehrenamtliche Engagement und die Ehrenamtlichen, denen auch auf Augenhöhe zu begegnen und sie nicht sozusagen als Hilfstruppe, weil sozusagen kirchliches Personal nicht mehr vorhanden ist. Und insofern ist hier auch ein gewisser Mentalitätswechsel notwendig.
Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Stunde angekommen. Ich fand es super spannend und wie jeden Mittwoch beim Akademiegespräch sind hinterher viele, viele Fragen noch offen, die man gerne weiter vertiefen möchte. Aber das ist vielleicht auch Sinn der Sache und Teil des Konzepts. Vielen Dank an unseren Landesvorsitzenden Christian Gärtner und an Herrn Dr. von Mitschke-Kulande für Ihre kompetenten Antworten auf meine und unser aller Fragen. Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es um das menschliche Gehirn. Kann man es mit KI-Chips aufpimpen? Übernächste Woche ist Kardinal Marx bei uns und für übernächste Woche haben wir gestern Abend Alena Büchs und der Chef der Unikliniken Münchens, Markus Lerch, zugesagt. Also ich freue mich drauf, wenn wir uns wiedersehen und wünsche allseits einen guten Tag nach der Mittagspause. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.